SWR Kultur Hörbuch. Der lange Abschied von Raymond Chandler, Folge 8. Es liest Manfred Zapatka.
Das schadhafte Straßenstück von der Chaussee bis zur Felsbiegung tanzte in der Mittagshitze. Und das Gestrüpp, das zu beiden Seiten das verdorrte Land sprenkelte, war vom Granitstaub jetzt schon mehlweiß. Von dem Geruch konnte einem fast schlecht werden. Eine dünne, heiße, beißende Brise wehte. Ich hatte die Jacke ausgezogen und die Hemdsärmel aufgerollt, aber die Tür war zu heiß, um den Arm darauf zu legen. Ein angebundenes Pferd döste müde unter einer Gruppe immergrüner Eichen. Ein brauner Mexikaner saß auf dem Boden und aß etwas aus einer Zeitung. Ein Steppenläufer rollte träg über die Straße und blieb an einem Granitblock liegen, und eine Eidechse, die einen Augenblick zuvor noch dort gewesen war, verschwand, ohne dass man auch nur eine Spur von Bewegung bemerkt hätte. Dann war ich um die Hügelkurve auf dem Asphalt und in einer anderen Welt. 5 Minuten später bog ich in die Zufahrt des Hauses Wade ein, parkte, ging über den Plattenweg und läutete. Wade kam selbst an die Tür in braun-weiß kariertem Hemd mit kurzen Ärmeln, hellblauer Baumwollhose und Hausschlappen. Er sah sonnengebräunt aus und machte einen guten Eindruck. Ein Tintenfleck war an seiner Hand und an der einen Seite seiner Nase klebte ein Schmier Zigarettenasche. Er führte mich ins Arbeitszimmer und pflanzte sich hinter seinen Schreibtisch. Ein dicker Stapel gelber Manuskriptseiten lag darauf. Ich hängte meine Jacke über einen Stuhl und setzte mich auf die Couch. »Danke, dass Sie gekommen sind, Marlowe, was zu trinken?« Ich zog jenes Gesicht, das man macht, wenn einen ein Säufer zum Trinken auffordert. Ich spürte es direkt. Er grinste. »Ich nehme eine Cola«, sagte er. »Sie sind ja schnell wieder auf die Beine gekommen«, sagte ich. »Ich glaube, ich möchte jetzt auch keinen Drink. Ich schließe mich dem Cola an.« Er drückte irgendwo mit dem Fuß drauf und nach einer Weile kam Candy. Er machte ein griesgrämiges Gesicht. Er hatte ein blaues Hemd an mit orangenem Halstuch und diesmal keine weiße Jacke, schwarz-weiße Schuhe, elegante, hochtaillierte Gabardinhose. Wade bestellte die Colas. Candy warf mir einen bösen Blick zu und ging wieder. »Das Buch?« fragte ich und zeigte auf den Stapel Papier. »Tja, steht mir bis hier, Bockmist. Das glaube ich nicht. Wie weit sind Sie denn?« »Anfang des letzten Drittels. Ich habe getan, was ich konnte, was verdammt wenig ist. Wissen Sie, woran ein Schriftsteller merkt, wenn er sich ausgeschrieben hat?« »Ich kenne mich nicht aus mit Schriftstellern.« Ich stopfte mir die Pfeife. »Wenn er anfängt, zur Inspiration sein altes Zeug zu lesen, dann ist er todsicher fällig. Ich habe hier 500 Seiten Manuskript, das sind über 100.000 Worte. Meine Bücher sind lang, das Publikum liebt lange Bücher. Die verdammten Narren glauben, wo viele Seiten sind, da muss auch viel Gold sein. Ich wage es nicht, noch einmal durchzulesen. Und ich habe auch schon die Hälfte von dem, was drinsteht, wieder vergessen. Ich habe einfach Angst, mein eigenes Werk unter die Lupe zu nehmen.« »Eigentlich sehen Sie gut aus«, sagte ich. »In der Nacht neulich hätte ich das kaum geglaubt. Sie haben doch mehr Mumm in den Knochen, als Sie meinen.« »Was ich im Moment dringend brauche, ist mehr als bloß Mumm. Etwas, was man nicht dadurch kriegt, dass man sich's einfach wünscht. Ein bisschen Glauben an mich selbst. Ich bin ein ausgeschriebener Schriftsteller, der nicht mehr glaubt. Ich habe ein schönes Haus, eine schöne Frau und schöne Absatzziffern, aber in Wirklichkeit will ich nur eins: mich betrinken und vergessen.« Er stützte die Ellbogen auf, lehnte das Kinn in die abgewinkelten Hände und stierte über den Tisch. »Eileen sagte, ich habe versucht, mich zu erschießen. War es so schlimm?« »Sie erinnern sich nicht mehr?« Er schüttelte den Kopf. »Keine Spur, bloß dass ich gefallen bin und mir den Kopf angeschlagen habe. Und nach einer Weile lag ich dann im Bett und Sie waren da. Hatte Eileen Sie angerufen?«
»Ja, hat sie Ihnen das nicht gesagt?«
»Sie hat nicht sehr viel mit mir gesprochen in dieser letzten Woche. Ich glaube, das Ganze steht ihr bis hier.« Er legte die Kante einer Hand an den Hals, dicht unter das Kinn. »Die Show, die Loring hier abzog, hat da nicht gerade geholfen. Mrs. Wade sagte, es hätte nichts auf sich damit.« »Nun, was sollte sie sonst auch wohl sagen? Zufällig war es die Wahrheit, aber ich nehme an, sie hat selber nicht geglaubt, als sie es sagte.« Der Kerl ist einfach krankhaft eifersüchtig. Man trinkt ein paar Schluck mit seiner Frau in der Ecke, lacht ein bisschen und küsst sie zum Abschied. Und prompt nimmt er an, man schläft mit ihr. Wobei einer der Gründe ist, dass er das nicht tut. »Sehen Sie, das gefällt mir so an Idle Valley«, sagte ich, »dass die Leute da alle so ein gemütliches, normales Leben führen.« Er runzelte die Stirn und dann ging die Tür auf und Candy kam wieder herein mit zwei Colaflaschen und Gläsern und schenkte ein. Er stellte ein Glas vor mich hin, ohne mich anzusehen. »Lunch in einer halben Stunde«, sagte Wade. »Und wo ist die weiße Jacke?« »Ich habe heute meinen freien Tag«, sagte Candy ausdruckslos. »Ich bin nicht die Köchin, Boss.« »Ein bisschen kalter Aufschnitt oder Sandwiches und Bier genügen«, sagte Wade. »Die Köchin hat frei heute, Candy. Ich habe einen Freund zum Lunch da.« »Sie denken, er ist Ihr Freund?«, höhnte Candy. »Da fragen Sie doch mal Ihre Frau.« Wade lehnte sich in seinem Stuhl zurück und lächelte ihn an. »Hüten Sie Ihre Zunge, kleiner Mann. Sie sind nicht schlecht gebettet hier. Ich bitte Sie doch nicht oft um einen Gefallen, oder?« Candy sah zu Boden. Nach einem Moment blickte er auf und grinste. »Okay, Boss, ich ziehe die weiße Jacke an. Ich werde den Lunch wohl hinkriegen.« Er wandte sich sanft und ging hinaus. Wade sah ihm nach, bis die Tür sich geschlossen hatte. Dann zuckte er die Achseln. »Früher haben wir sie immer Dienstboten genannt. Jetzt nennen wir sie Hausangestellte. Ich frage mich, wie lange es wohl noch dauert, bis wir ihnen das Frühstück ans Bett bringen müssen. Ich zahle dem Kerl zu viel Geld. Das hat ihn verdorben.« »Lohn? Oder noch was nebenher?« »Was zum Beispiel?« fragte er scharf. Ich stand auf und gab ihm ein paar zusammengefaltete gelbe Blätter. »Am besten lesen Sie das hier mal. Offenbar erinnern Sie sich nicht mehr, dass Sie mich baten, es zu zerreißen. Es lag auf Ihrer Schreibmaschine unter der Hülle.« Er faltete die gelben Blätter auseinander und lehnte sich zurück, um sie zu lesen. Das Cola-Glas sprudelte unbeachtet vor ihm auf dem Tisch. Er las langsam, die Stirn in Falten. Als er durch war, faltete er die Blätter wieder zusammen und fuhr mit dem Finger die Kante entlang. »Hat Eileen das gesehen?«, fragte er vorsichtig. »Kann ich nicht sagen, möglich wär's. Ganz schön wildes Zeug, was? Mir gefiel's. Besonders die Stelle mit dem guten Menschen, der für sie gestorben ist.« Er faltete das Papier wieder auseinander, riss es grimmig in lange Streifen und ließ die Streifen in den Papierkorb plumpsen. »Ich glaube, im Suff gibt es nichts, was man nicht schreiben, sagen oder tun könnte«, sagte er langsam. »Das Ganze gibt keinen Sinn für mich. Candy erpresst mich nicht, er mag mich.« »Vielleicht sollten Sie sich doch wieder betrinken, dann fällt Ihnen vielleicht wieder ein, was Sie gemeint haben. Vielleicht fallen Ihnen eine ganze Menge Sachen wieder ein, wir haben das ja schon mal durchgehechelt. In der Nacht, als die Kanone losging, wahrscheinlich hat das Sekonal das weggewischt. Sie wirkten da eigentlich ganz nüchtern, aber jetzt tun Sie so, als erinnerten Sie sich überhaupt nicht, das Zeug da geschrieben zu haben. Kein Wunder, dass Sie Ihr Buch nicht schreiben können, Wade. Es ist ein Wunder, dass Sie überhaupt noch lebendig herumlaufen.« Er langte zur Seite und öffnete eine Schublade in seinem Schreibtisch. Seine Hand fummelte darin herum und kam mit einem Scheckheft wieder hervor. Er schlug es auf und griff nach einem Federhalter. »Ich schulde Ihnen $1,000«, sagte er ruhig. Er schrieb in dem Buch, machte dann eine Notiz auf dem Kontrollabschnitt. Er riss den Scheck heraus, kam damit um den Schreibtisch herum und warf ihn mir hin. »In Ordnung so?« Ich lehnte mich zurück und sah zu ihm auf. Den Scheck rührte ich nicht an, und ich gab ihm auch keine Antwort. Sein Gesicht war verspannt und verzerrt, sein Blick tief und leer. »Ich nehme an, Sie glauben, dass ich Sie umgebracht und Lennox die Sache habe ausbaden lassen«, sagte er langsam. »Sie war ein Luder, na gut. Aber man schlägt einer Frau nicht den Schädel ein, bloß weil sie ein Luder ist. Candy weiß, dass ich manchmal hingefahren bin. Das Komische daran ist nur, ich glaube gar nicht, dass er es weitererzählen würde. Ich kann mich natürlich irren, aber ich glaub's nicht.« »Wäre auch egal, wenn er es täte«, sagte ich. »Harlan Potters Freunde würden ihm gar nicht zuhören. Außerdem ist sie nicht mit diesem Bronzeding umgebracht worden. Sie wurde mit ihrer eigenen Pistole durch den Kopf geschossen.«
Dass sie eine Waffe hatte, kann schon sein, sagte er fast träumerisch. Aber ich wusste nicht, dass sie erschossen worden war. Das hat nicht in den Zeitungen gestanden. Sie wussten's nicht? Oder erinnerten sich nicht mehr? Fragte ich. Nein, in den Zeitungen hat nichts davon gestanden. Was wollen Sie mir eigentlich anhängen, Marlowe? Seine Stimme war immer noch träumerisch, fast sanft. Was wollen Sie bei mir erreichen? Dass ich's meiner Frau erzähle? Dass ich's der Polizei erzähle? Was würde das schon nützen? Sie sagten, ein guter Mensch wäre für Sie gestorben. Damit habe ich nur gemeint, dass ich, wenn eine richtige Untersuchung stattgefunden hätte, vielleicht als einer, aber auch nur als einer der möglichen Verdächtigen identifiziert worden wäre. Das hätte mich in mehrfacher Hinsicht erledigt. Ich bin nicht hierher gekommen, um Sie eines Mordes zu bezichtigen, Wade. Was an Ihnen frisst, ist die Tatsache, dass Sie Ihrer selbst nicht sicher sind. Sie sind Ihrer Frau gegenüber einmal gewalttätig geworden. Bei Ihnen geht das Licht aus, wenn Sie betrunken sind. Es ist kein Argument, wenn Sie sagen, man schlägt einer Frau nicht den Schädel ein, bloß weil sie ein Luder ist. Genau das hat nämlich jemand getan. Und dem Mann, dem man die Tat angelastet hat, sah das nach meiner Ansicht noch weniger ähnlich als Ihnen. Er trat an die offene Glastür und blickte hinaus in die flirrende Hitze, die über dem See lag. Er gab mir keine Antwort. Er hatte sich nicht vom Fleck gerührt und kein einziges Wort gesprochen, als es ein paar Minuten später leicht an die Tür klopfte und Candy einen Teewagen hereinrollte. Mit frischer weißer Decke, versilbertem Geschirr, einer Kanne Kaffee und zwei Flaschen Bier. »Soll ich das Bier aufmachen, Boss?« fragte er Wades Rücken. »Bringen Sie mir eine Flasche Whisky.« Wade drehte sich nicht um. »Tut mir leid, Boss, kein Whisky.« Wade fuhr herum und schrie ihn an. Aber Candy rührte sich nicht. Er blickte auf den Scheck nieder, der auf dem Cocktailtisch lag, und sein Kopf verdrehte sich, als er ihn las. Dann sah er zu mir auf und zischte etwas zwischen den Zähnen. Dann sah er Wade an. »Ich gehe jetzt, ich habe heute meinen freien Tag.« Er drehte sich um und ging. Wade lachte. »Dann hole ich ihn mir eben selber«, sagte er scharf, und ging. Ich hob einen der Deckel und sah ein paar säuberlich geschnittene dreieckige Sandwiches. Ich nahm mir eins, goss mir ein Bier ein und aß das Sandwich im Stehen. Wade kam zurück mit einer Flasche und einem Glas. Er setzte sich auf die Couch, goss sich einen steifen Schluck ein und kippte ihn hinunter. Draußen war das Geräusch eines Wagens zu hören, das sich langsam vom Haus entfernte, vermutlich Candy, der durch die Lieferanteneinfahrt davonfuhr. Ich nahm mir ein weiteres Sandwich. »Setzen Sie sich und machen Sie sich bequem«, sagte Wade. »Wir müssen den ganzen Nachmittag totschlagen.« Er hatte bereits einen leichten Sitzen, seine Stimme sprühte vor Leben. »Sie mögen mich nicht, Marlowe, was?« »Die Frage ist schon einmal gestellt und beantwortet worden.« »Wissen Sie was? Sie sind ein richtig skrupelloser Hund. Sie wären zu allem fähig, um rauszukriegen, was Sie suchen. Sie wären glatt imstande, mit meiner Frau ins Bett zu gehen, während ich hilflos und besoffen im Nebenzimmer liege.« »Sie glauben wohl alles, was dieser Messerwerfer Ihnen erzählt.« Er trank weiter von seinem Whisky und grinste mich an. Dann streifte sein Blick den Scheck, der auf dem Tisch lag. Er griff danach und las ihn über sein Glas weg. »Anscheinend auf jemanden ausgestellt, der Marlowe heißt. Möchte wissen, warum, wofür. Offenbar habe ich ihn unterschrieben, blöd von mir. Ich bin ein leichtgläubiger Trottel.« »Hören Sie auf mit dem Theater«, sagte ich grob. »Wo ist Ihre Frau?« Er sah höflich auf. »Meine Frau wird zur rechten Zeit zu Hause sein. Zweifellos bin ich dann bereits total weg, und Sie können sich mit ihr nach Belieben amüsieren. Das Haus steht zu Ihrer Verfügung.« »Wo ist die Kanone?« fragte ich jäh. Sein Blick war leer. Ich sagte ihm, ich hätte sie in seinen Schreibtisch getan. »Da ist sie jetzt bestimmt nicht mehr«, sagte er. »Sie können ja suchen, wenn es Ihnen Spaß macht. Aber klauen Sie mir keine Gummiringe.« Ich ging zum Schreibtisch und durchsuchte ihn. Nirgends eine Waffe. Das war ja was. Wahrscheinlich hatte Eileen sie versteckt. »Jetzt hören Sie mir mal zu, Wade. Ich habe Sie gefragt, wo Ihre Frau ist. Ich meine, sie sollte nach Hause kommen. Nicht meinetwegen, Freund, sondern Ihretwegen.
Es muss sich jemand um sie kümmern und ich will verdammt sein, wenn ich das bin.«
Sein Blick war starr und verschwommen. Er hielt immer noch den Scheck in der Hand. Er setzte sein Glas ab, riss den Scheck in der Mitte durch, noch einmal und noch einmal, und ließ die Schnitzel zu Boden fallen.
»Offenbar war der Betrag zu klein«, sagte er. »Ihre Dienste kommen einen teuer zu stehen. Selbst $1,000 und meine Frau reichen nicht aus, sie zufriedenzustellen. Ein wahrer Jammer, aber ich kann nicht noch höher gehen. Außer bei dem hier.«
Er tätschelte die Flasche.
»Ich werde dann mal gehen«, sagte ich. »Aber warum denn? Sie wollten doch, dass ich mich erinnere. Nun, hier in der Flasche steckt mein Gedächtnis. Bleiben Sie in der Nähe, alter Freund. Wenn ich genug Intus habe, werde ich Ihnen von sämtlichen Frauen erzählen, die von mir ermordet worden sind.«
»Na schön, Wade, ich werde noch ein Weilchen in der Nähe bleiben, aber nicht hier drinnen. Wenn Sie mich brauchen, schmeißen Sie einfach einen Stuhl gegen die Wand.«
Ich ging hinaus und ließ die Tür offen. Ich durchquerte das große Wohnzimmer, trat auf den Patio, zog mir einen der Liegestühle in den Schatten des Vordaches und streckte mich darauf aus. Ich lag dort wohl eine halbe Stunde und versuchte, zu einem Entschluss zu kommen. Ein Teil von mir wollte ihn in aller Ruhe seinem Suff überlassen und sehen, was dabei herauskam. Viel konnte ihm, dachte ich, ja nicht passieren, hier in seinem eigenen Arbeitszimmer, in seinem eigenen Haus. Höchstens, dass er wieder einen Fall tat, aber bis dahin war noch eine gute Weile. Der Mann vertrug eine ganze Menge. Und dann verletzt sich ein Betrunkener nie sonderlich schlimm. Er konnte natürlich wieder in seine Schuldstimmung absacken, aber wahrscheinlicher war, dass er diesmal einfach einschlief. Der andere Teil von mir wollte abhauen und wegbleiben, aber das war der Teil, auf den ich nie gehört habe. Denn wenn ich das je hätte, dann wäre ich in der Kleinstadt geblieben, in der ich geboren bin, hätte in der Eisenwarenhandlung gearbeitet und die Tochter des Chefs geheiratet, hätte 5 Kinder gehabt und ihnen am Sonntagmorgen aus dem Witzblatt vorgelesen, hätte Kopfnüsse verteilt, wenn sie ungezogen waren, und mich mit der Frau darüber gestritten, wie viel Taschengeld sie kriegen sollten und welche Radio- und Fernsehprogramme schon etwas für sie waren und welche nicht. Ich wäre vielleicht sogar reich geworden. Kleinstadtreich, ein 8-Zimmerhaus, 2 Wagen in der Garage, jeden Sonntag Huhn und das Reader's Digest auf dem Wohnzimmertisch, die Frau mit gusseisernen Dauerwellen und ich mit einem Gehirn wie ein Sack Portlandzement. Sicher, Sie würden dazugreifen, Freund. Ich wähle die dreckige, widerliche, vergaunerte Großstadt. Ich stand auf und ging ins Arbeitszimmer zurück. Er saß bloß so da und starrte ins Leere. Die Scotchflasche, die kaum noch die Hälfte enthielt, neben sich, ein schlaffes Stirnrunzeln auf dem Gesicht und ein dumpfes Glitzern in den Augen. Er sah mich an wie ein Pferd, das über den Zaun blickt. »Was wollen Sie?«
»Nichts. Alles in Ordnung mit Ihnen?«
»Belästigen Sie mich nicht. Ich habe einen kleinen Mann im Ohr, der erzählt mir Geschichten.«
Ich nahm mir ein weiteres Sandwich-Eckchen vom Teewagen und noch ein Glas Bier. Ich lehnte mich gegen seinen Schreibtisch, mampfte das Sandwich und trank das Bier.
»Wissen Sie was?« fragte er plötzlich und seine Stimme klang plötzlich viel klarer. »Ich habe mal einen Sekretär gehabt, habe ihm immer diktiert, aber dann habe ich ihn entlassen, ging mir auf die Nerven, wie er so dasaß und wartete, dass mich die Muse küsste. War ein Fehler. Ich hätte ihn halten sollen, hätte natürlich Gerede gegeben, von wegen, ich wäre schwul und so. Die schlauen Jungs, die Buchkritiken schreiben, weil sie sonst nichts zu Wege bringen, hätten das sofort spitz gekriegt und ganz groß Reklame für mich gemacht. Wahrnehmung berechtigter Interessen, verstehen Sie? Die sind nämlich selber alle schwul, einer wie der andere. Die Schwulen sind die Kunstrichter unserer Zeit, mein Lieber. Wer pervers ist, marschiert an der Spitze heutzutage.«
»So? Aber das ist er doch eigentlich immer schon an der Spitze marschiert, oder?«
Er blickte zu mir auf und grinste spöttisch. »Wissen Sie was? Ich bin ein Lügner. Meine Helden sind alle 1,90 groß und meine Heldinnen haben Schwielen am Hintern, weil sie so viel mit angezogenen Knien im Bett gelegen haben. Spitzen und Rüschen, Degen und Kutschen, Eleganz und Müßiggang, Duelle und ritterlicher Tod, alles Lügen. Sie haben Parfum benutzt statt Seife, ihre Zähne waren verfault, weil sie nie geputzt wurden, ihre Fingernägel rochen nach angetrockneter Bratensoße. Der Adel Frankreichs hat in den Marmorfluren von Versailles an die Wände gepisst Und wenn man der entzückenden Marquise endlich ihre diversen Garnituren Unterwäsche ausgezogen hatte, merkte man als erstes, dass sie dringend ein Bad brauchte. So sollte ich schreiben.
Und warum tun Sie es nicht?
Er kicherte. Klar. Und dann in einem Fünf-Zimmer-Haus in Compton leben. Bestenfalls, wenn ich Glück hätte.
Er griff nach der Whiskyflasche und tätschelte sie. Du bist einsam, meine Freundin. Du brauchst Gesellschaft.
Er stand auf und ging einigermaßen gerade aus dem Zimmer. Ich wartete, dachte an nichts. Ein Rennboot kam über den See gerast. Als es in Sichtweite war, konnte ich sehen, dass es vorn hoch aus dem Wasser stand und einen stämmigen, sonnenverbrannten Wellenreiter im Schlepptau hatte. Ich trat an die Glastür und folgte ihm mit den Augen, wie es einen steilen Bogen schlug. Zu schnell. Es riss das Boot fast um. Der Wellenreiter tanzte auf einem Bein, um die Balance zu halten, dann schoss er ins Wasser. Das Rennboot drosselte seine Geschwindigkeit, hielt und der Mann kraulte sich lässig heran, griff sich am Schlepptau zurück und wälzte sich wieder auf das Wellenbrett. Wade kam mit einer weiteren Flasche Whisky wieder. Das Rennboot nahm Geschwindigkeit auf und verschwand in der Ferne. Wade stellte die neue Flasche neben die alte. Er setzte sich und versank in dumpfem Brüten.
»Um Gott, Sie wollen das doch wohl nicht alles trinken, oder?«
Er schielte mich an.
»Hauen Sie ab, Sie Pfeife, scheren Sie sich nach Hause und wischen Sie die Küche auf, oder was? Sie sind mir im Licht.«
Seine Stimme klang wieder belegt. Er hatte auch in der Küche ein paar Gläschen zur Brust genommen, wie üblich.
»Wenn Sie mich brauchen, brüllen Sie!« »So tief kann ich gar nicht sinken, dass ich Sie brauchen würde.«
»Schon gut, besten Dank, ich bleibe in der Nähe, bis Mrs. Wade heimkommt.« »Schon mal den Namen Paul Marston gehört?« Sein Kopf hob sich langsam. Seine Augen tasteten sich zurecht, aber mit Anstrengung. Ich konnte sehen, wie er um Kontrolle rang. Er gewann den Kampf für den Augenblick. Sein Gesicht wurde ausdruckslos.
»Noch nie«, sagte er vorsichtig. Und er sprach sehr langsam. »Wer soll das sein?«
Als ich das nächste Mal nach ihm sah, schlief er fest mit offenem Mund, das Haar feucht von Schweiß, eine Wolke von Scotch um sich herum. Seine Lippen waren in einer schlaffen Grimasse von den Zähnen zurückgezogen und die pelzige Oberfläche seiner Zunge sah trocken aus. Eine der Whiskyflaschen war leer. Ein Glas auf dem Tisch enthielt noch etwa zwei Finger breit, und die andere Flasche war zu drei Vierteln voll. Ich stellte die leere auf den Teewagen und rollte ihn aus dem Zimmer, dann ging ich zurück, um die Glastür zu schließen und die Jalousien hochzustellen. Das Rennboot konnte ja wiederkommen und ihn wecken. Ich schloss auch die Zimmertür. Dann trat ich wieder auf den Patio. Es dauerte eine ganze Zeit, bis das Rennboot wieder über den See herangesaust kam. Es war fast 4 Uhr, als sein fernes Dröhnen zu ohrenbetäubendem Getöse schwoll. Dagegen sollte es ein Gesetz geben, vermutlich gab es auch eins, und der Kerl in dem Rennboot scherte sich bloß einem Dreck darum. Es machte ihm Spaß, andere Leute zu plagen. Die Sorte kannte ich zur Genüge. Ich ging zum See hinunter. Er schaffte es diesmal. Das Boot nahm seine Geschwindigkeit genügend zurück bei der Kurve, und der braune Bursche auf dem Wellenbrett stemmte sich mit aller Kraft gegen den zentrifugalen Sog. Das Wellenbrett wurde fast aus dem Wasser gerissen, aber eine Kante blieb drin, und dann zog das Rennboot wieder schnurgerade an, und das Wellenbrett hatte seinen Reiter noch, und sie preschten in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren. Und damit hatte sich's. Die von dem Boot aufgeworfenen Wellen schlugen zu meinen Füßen an den Strand. Sie klatschten hart gegen die Pfosten des kurzen Landestegs und ließen das verteute Boot auf und nieder tanzen. Sie plätscherten immer noch dagegen, als ich mich zum Haus zurückwandte. Als ich den Patio erreichte, hörte ich in Richtung der Küche ein Glockenspiel anschlagen. Als es zum zweiten Mal erklang, machte ich mir klar, dass ja doch wohl nur die Haustür ein Glockenspiel haben konnte. Ich ging also hinüber und machte auf. Eileen Wade stand da mit abgewandtem Blick. Sie drehte sich um und sagte, »Tut mir leid, aber ich hatte meinen Schlüssel vergessen.« Dann erst erkannte sie mich. »Oh, ich dachte, es wäre Roger oder Candy.« »Candy ist nicht da, heute ist Donnerstag.« Sie kam herein und ich schloss die Tür. Sie stellte eine Tasche auf den Tisch zwischen den beiden Chaiselongen. Sie wirkte kühl und zugleich wie entrückt. Sie streifte ein paar weiße Schweinslederhandschuhe ab. »Etwas nicht in Ordnung?«
»Nun, es hat ein kleines Besäufnis gegeben, nicht schlimm. Er schläft auf der Couch in seinem Arbeitszimmer.«
»Hatte er Sie angerufen?«
»Ja, aber nicht deswegen. Er bat mich zum Lunch. Ich fürchtete, er hat selber nichts davon abgekriegt.«
»Oh.«
Sie setzte sich langsam auf eine Chaiselongue.
»Wissen Sie, ich hatte vollständig vergessen, dass ja Donnerstag ist. Auch die Köchin ist weg. Wie dumm von mir.«
»Candy hat den Lunch gemacht, bevor er wegfuhr. Ich glaube, ich mache mich jetzt mal auch auf die Socken. Hoffentlich hat mein Wagen Ihnen nicht im Wege gestanden.«
Sie lächelte. »Nein, es war noch viel Platz. Wollen Sie nicht noch einen Tee mittrinken? Ich mache mir welchen.«
»Na gut.«
Ich wusste nicht, warum ich das sagte. Ich wollte gar keinen Tee.
Es fuhr mir einfach so heraus.
Sie schlüpfte aus ihrer Leinenjacke. Einen Hut hatte sie nicht getragen. »Ich schaue nur rasch mal nach, ob mit Roger alles in Ordnung ist.« Ich sah ihr nach, wie sie zur Tür des Arbeitszimmers ging und sie öffnete. Sie stand einen Augenblick da, schloss die Tür dann wieder und kam zurück. »Er schläft immer noch, sehr fest. Ich muss noch einen Augenblick nach oben, bin aber sofort wieder da.« Sie nahm Jacke, Handschuhe und Tasche und ging die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Die Tür schloss sich. Ich ging zum Arbeitszimmer hinüber, weil mir der Gedanke kam, die Schnapsflasche wegzuräumen. Wenn er schlief, brauchte er sie nicht. Durch das Schließen der Glastür war es stickig geworden im Zimmer und die hochgestellten Jalousien hatten es dämmerig gemacht. Es lag ein beißender Geruch in der Luft und die Stille war um geradezu tief und schwer. Es waren von der Tür bis zur Couch nicht mehr als 5 Meter. Und nicht mehr als die Hälfte davon brauchte ich, um zu wissen, dass auf der Couch ein Toter lag. Er lag auf der Seite, das Gesicht zur Rücklehne gewandt, den einen Arm unter sich, den anderen halb über den Augen. Zwischen seiner Brust und der Couchlehne war eine Blutlache, und in dieser Lache lag die Webley. Die Seite seines Gesichts war eine verschmierte Maske. Ich beugte mich über ihn und betrachtete den Rand des weit offenen Auges, den nackten, kräftigen Arm, in dessen Beuge ich das geschwollene und geschwärzte Loch in seinem Kopf sehen konnte, aus dem immer noch Blut sickerte. Ich ließ ihn so liegen. Sein Handgelenk fühlte sich warm an, aber es konnte keinen Zweifel geben, dass er tot war. Ich sah mich um, ob da vielleicht irgendwo ein Brief lag oder sonst ein Gekritzel. Es war nichts da außer dem Skriptstapel auf dem Schreibtisch. Sie hinterlassen keine Briefe. Die Schreibmaschine stand unzugedeckt auf dem Gestell. Es steckte nichts drin. Im Übrigen sah alles ganz natürlich aus. Selbstmörder treffen meist alle möglichen Vorbereitungen. Manche trinken vorher Schnaps, manche nehmen erst noch ein kompliziertes Champagnerfrühstück zu sich, manche ziehen Abendkleidung an dafür. Manche ziehen sich ganz aus. Es haben sich schon Leute auf hohen Mauern umgebracht, in Straßengräben, in Badezimmern, im Wasser, über dem Wasser, auf dem Wasser. Sie haben sich in Scheunen erhängt und in Garagen mit Gas vergiftet. Dieser Selbstmord sah einfach aus. Ich hatte den Schuss nicht gehört. Er musste gefallen sein, als ich unten am See war und zusah, wie der Wellenreiter seine Kurve zog. Es hatte Lärm genug dabei gegeben. Warum Roger Wade auf diesen Moment hätte warten sollen, weiß ich nicht. Vielleicht hatte er auch gar nicht darauf gewartet. Der letzte Impuls war nur einfach mit dem Wendemanöver des Rennboots zusammengefallen. Das schmeckte mir zwar gar nicht, aber es fragte ja sowieso kein Mensch danach, was mir schmeckte. Die Schnitzel des zerrissenen Schecks lagen noch auf dem Boden, aber ich ließ sie da. Die Schnitzel von dem Zeug, das er an dem Abend neulich geschrieben hatte, lagen im Papierkorb. Die ließ ich aber nun nicht da. Ich klaubte sie heraus, vergewisserte mich, dass ich sie alle hatte, und stopfte sie in die Tasche. Der Korb war fast leer. Das machte es leicht. Es hatte keinen Zweck, darüber nachzugrübeln, wo die Pistole wohl gelegen hatte. Es gab einfach zu viele Versteckmöglichkeiten dafür. Sie konnte in einem Sessel gesteckt haben oder in der Couch oder unter einem der Kissen. Sie konnte auf dem Boden gelegen haben, hinter den Büchern, praktisch überall.
Ich ging hinaus und schloss die Tür. Ich lauschte. Geräusche aus der Küche. Ich ging hin. Eileen hatte eine blaue Schürze um und der Kessel fing gerade an zu pfeifen. Sie drehte die Flamme klein und warf mir einen kurzen, unpersönlichen Blick zu. »Wie möchten Sie Ihren Tee, Mr. Marlowe?« »Bloß so, wie er aus der Kanne kommt.« Ich lehnte mich gegen die Wand und zog eine Zigarette heraus, einfach um etwas zwischen den Fingern zu haben. Ich kniff und drückte daran herum, brach sie schließlich mitten durch und warf die eine Hälfte auf den Boden. Sie folgte ihr mit den Augen. Ich bückte mich und hob sie auf. Ich drückte die beiden Hälften zu einer kleinen Kugel zusammen. Sie machte den Tee. »Ich nehme immer Sahne und Zucker«, sagte sie über die Schulter. »Eigentlich komisch, wo ich meinen Kaffee doch schwarz trinke. Ich habe das Teetrinken in England gelernt. Da nahmen sie Süßstoff statt Zucker. Als der Krieg ausbrach, hatten sie natürlich auch keine Sahne.« »Sie haben in England gelebt?« »Ich habe gearbeitet da, den ganzen Blitzkrieg lang. Ich lernte da einen Mann kennen, aber davon habe ich Ihnen schon erzählt.«
»Wo haben Sie denn Roger kennengelernt?«
»In New York.
Auch dort geheiratet?«
Sie fuhr herum, mit gerunzelter Stirn.
»Nein, wir waren noch nicht verheiratet in New York. Warum?«
»Ach, ich schwatze bloß so, während der Tee zieht.« Sie sah aus dem Fenster über der Spüle. Man konnte von dort zum See hinuntersehen. Sie lehnte sich gegen die Kante der Abtropffläche und ihre Finger spielten mit einem zusammengelegten Geschirrhandtuch. »Es muss ein Ende damit nehmen«, sagte sie, »und ich weiß nicht wie. Vielleicht bleibt nichts übrig, als ihn in eine Anstalt einzuweisen, aber ich sehe nicht, wie ich das machen soll. Ich müsste da doch etwas unterschreiben, nicht wahr?« Sie drehte sich zu mir um, als sie das fragte. »Er könnte es selber tun«, sagte ich. »Das heißt, bis jetzt hätte er es tun können.« Die Teeuhr läutete. Sie wandte sich wieder der Spüle zu und goss den Tee aus einer Kanne in die andere um. Dann stellte sie die frische Kanne auf das Tablett, auf dem auch schon die Tassen standen. Ich ging hin, nahm das Tablett und trug es zum Tisch zwischen den beiden Chaiselongen im Wohnzimmer. Sie setzte sich mir gegenüber und goss zwei Tassen ein. Ich griff nach der meinen und stellte sie zum Abkühlen vor mich hin. Ich sah ihr zu, wie sie Sahne und zwei Stückchen Zucker in ihre tat. Dann kostete sie. »Was haben Sie mit Ihrer letzten Bemerkung gemeint?« fragte sie plötzlich. »Dass er es bis jetzt hätte tun können. Das Einverständnis zur Einweisung in eine Anstalt unterschreiben, meinten Sie doch, nicht wahr?«
»Ich glaube, das war nur so ein Schuss ins Blaue. Haben Sie eigentlich die Waffe versteckt, von der wir neulich sprachen? Sie wissen doch noch an dem Morgen, nachdem er oben diese Szene aufgeführt hatte.«
»Versteckt?« wiederholte sie, die Stirn in Falten. »Nein, so etwas mache ich nie. Ich verspreche mir nichts davon. Warum fragen Sie?«
»Und heute hatten Sie Ihre Hausschlüssel vergessen.«
»Das sagte ich Ihnen schon.«
»Aber nicht den Garagenschlüssel. In Häusern wie diesem sind die Außenschlüssel normalerweise alle aufeinander abgestimmt.«
»Ich brauche für die Garage keinen Schlüssel«, sagte sie scharf. »Sie öffnet sich durch einen Schalter. Neben der Haustür ist innen ein Relaisschalter, den man hochlegt, wenn man hinausgeht. Dann lässt sich die Tür durch einen weiteren Schalter an der Garage selbst bedienen. Oft bleibt sie überhaupt offen. Oder Candy geht und schließt ab.«
»Ich verstehe.«
»Sie machen da ziemlich sonderbare Bemerkungen«, sagte sie mit Säure in der Stimme. »Das haben Sie schon an dem Morgen neulich getan.«
»Ich habe auch ziemlich sonderbare Erfahrungen gemacht in diesem Haus. Pistolen sind mitten in der Nacht losgegangen, Betrunkene haben im Vorgarten auf dem Rasen gelegen und Ärzte sind gekommen, die gar nichts tun wollten. Entzückende Frauen haben die Arme um mich geschlungen und geredet, als hielten sie mich für jemand anders. Mexikanische Hausdiener haben mit Messern geworfen. Es ist ein Kreuz mit dieser Pistole, aber sie lieben ihren Mann gar nicht wirklich, nicht wahr? Ich glaube, auch das habe ich schon mal gefragt.«
Sie stand langsam auf. Sie war so gelassen wie ein Pudding, aber ihre Veilchenaugen schienen nicht mehr dieselbe Farbe zu haben, und auch die Sanftmut war aus ihnen gewichen.
Dann begann ihr Mund zu zittern. Ist etwas nicht in Ordnung dort?« fragte sie ganz langsam und sah zum Arbeitszimmer hinüber. Ich fand kaum Zeit zu nicken, da lief sie auch schon. Wie der Blitz war sie an der Tür. Sie stieß sie auf und stürzte hinein. Wenn ich einen wilden Aufschrei erwartete, wurde ich enttäuscht. Ich hörte nichts. Ich fühlte mich saumäßig. Ich hätte sie zurückhalten müssen, hätte sie erst auf die übliche blöde Tour vorbereiten müssen. Eine schlimme Nachricht, seien Sie gefasst, wollen Sie sich nicht setzen, ich fürchte, es ist etwas Schlimmes passiert, bla bla bla. Und wenn man endlich durch ist damit, dann hat man doch niemanden etwas erspart. Oft hat man's nur noch schlimmer gemacht. Ich stand auf und folgte ihr ins Arbeitszimmer. Sie kniete vor der Couch, hatte seinen Kopf an ihre Brust gezogen und war schon ganz beschmiert von seinem Blut. Sie gab keinen Laut von sich, ihre Augen waren geschlossen, sie wiegte sich auf den Knien hin und her, soweit sie nur konnte, und hielt ihn dabei ganz fest. Ich ging zurück und suchte mir ein Telefon nebst Buch. Ich rief das Polizeirevier an, das mir am nächsten zu liegen schien. Es kam nicht darauf an, sie würden es sowieso über Funk weitergeben. Dann ging ich in die Küche, ließ das Wasser laufen und fütterte die gelben Papierschnitzel aus meiner Tasche in den elektrischen Müllzerkleinerer. Die Teeblätter aus der anderen Kanne schüttete ich hinterher. In Sekundenschnelle war das ganze Zeug verschwunden. Ich drehte das Wasser wieder ab und schaltete den Motor aus. Ich ging zurück ins Wohnzimmer, machte die Haustür auf und trat hinaus. Es musste wohl ein Beamter ganz in der Nähe herumgekurvt sein, denn innerhalb von 6 Minuten war er da. Als ich ihn ins Arbeitszimmer brachte, kniete sie immer noch vor der Couch. Er trat sofort zu ihr. »Tut mir sehr leid, gnädige Frau, ich verstehe, wie Ihnen zumute sein muss, aber Sie dürfen bitte nichts anrühren hier.« Sie wandte den Kopf, raffte sich dann auf. »Es ist mein Mann. Er ist erschossen worden.« Er nahm seine Mütze ab und legte sie auf den Schreibtisch. Er griff nach dem Telefon. »Er heißt Roger Wade«, sagte sie mit hoher, brüchiger Stimme. »Er ist der berühmte Romanschriftsteller.« »Ich weiß, wer er ist, gnädige Frau«, sagte der Beamte und wählte. Sie sah auf ihre Bluse nieder. »Kann ich vielleicht nach oben gehen und das hier wechseln?« »Aber natürlich.« Er nickte ihr zu und sprach ins Telefon, dann legte er auf und drehte sich um. »Sie sagen, er ist erschossen worden? Soll das heißen, er hat sich nicht selbst erschossen?« »Ich glaube, dass dieser Mann ihn ermordet hat«, sagte sie, ohne mich anzusehen, und ging schnell aus dem Zimmer. Der Beamte sah mich an, er zog ein Notizbuch heraus. Er schrieb etwas hinein. »Ich nehme am besten mal gleich Ihren Namen auf«, sagte er beiläufig, »und auch die Adresse. Waren Sie das, der angerufen hat?« »Ja.« Ich gab ihm meinen Namen und meine Adresse an. »Dann beruhigen Sie sich erst mal, bis Leutnant Olds kommt.« »Bernie Olds?« »Ja. Sie kennen ihn?« »Klar, ich kenne ihn schon lange. Er war doch aber früher bei der Staatsanwaltschaft.« »In letzter Zeit nicht mehr«, sagte der Beamte. »Er ist jetzt stellvertretender Chef der Mordkommission. Sind Sie ein Freund der Familie, Mr. Marlowe?« Was Mrs. Wade eben sagte, klang nicht ganz danach. Er zuckte die Achseln und zeigte ein halbes Lächeln. »Nur immer mit der Ruhe, Mr. Marlowe. Sie tragen doch keine Waffe bei sich, oder?« »Heute nicht.« »Am besten vergewissere ich mich da mal.« Er tat es. Er blickte zur Couch hinüber. »In solchen Situationen kann man von der Ehefrau nicht erwarten, dass sie sich vernünftig aufführt. Wir warten am besten draußen.« Olds war ein mittelgroßer, dicklicher Mann mit kurz gestutztem, verblichenem blonden Haar und verblichenen blauen Augen. Er hatte steife, weiße Brauen. Und in den Tagen, wo er noch einen Hut zu tragen pflegte, war man immer ein bisschen erstaunt, wenn er ihn abnahm. So viel mehr Kopf kam darunter zum Vorschein, als man erwartet hatte. Es war ein harter, sturer Bulle mit ziemlich grimmiger Lebensanschauung, aber unter dieser Schale steckte ein sehr anständiger Kerl. Er hätte eigentlich schon vor Jahren zum Captain aufrücken müssen. Die Prüfung hatte er ein halbes Dutzend Mal unter den drei Besten bestanden, aber der Sheriff hatte nicht viel für ihn übrig und er selber nicht viel für den Sheriff. Er kam die Treppe herunter und rieb sich das Kinn. Im Arbeitszimmer hatten die Blitzlichter gearbeitet eine lange Zeit. Männer waren ein- und ausgegangen. Ich hatte mit einem Beamten in Zivil einfach nur im Wohnzimmer gesessen und gewartet. Owls setzte sich auf eine Stuhlkante und ließ die Hände baumeln. Er kaute auf einer unangezündeten Zigarette herum. Er sah mich brütend an. »Erinnern Sie sich noch an damals, wo es hier eine Torwache gab und eine private Polizeitruppe in Idle Valley?« Ich nickte. »Und Glücksspiel ebenfalls.« »Sicher, das kann man nicht verhindern. Das ganze Tal ist immer noch Privateigentum, wie Arrowhead früher war und Emerald Bay. Ist lange her, dass ich einen Fall hatte, wo mir nicht sofort die Reporter auf der Nase herumgetanzt sind. Jemand muss Sheriff Peterson was ins Ohr geflüstert haben. Sie haben dafür gesorgt, dass es nicht über den Fernschreiber lief.« »Wirklich aufmerksam von Ihnen«, sagte ich. »Wie geht's, Mrs. Wade?« »Sie ist mir ein bisschen zu entspannt, muss irgendwelche Pillen geschluckt haben. Oben steht ein halbes Dutzend Sorten herum. Sogar Demerol. Das ist ein übles Zeug. Ihre Freunde haben nicht viel Glück in letzter Zeit, was? Beißen alle ins Gras.« Was hätte ich darauf wohl sagen können? »Selbstmorde mit Schusswaffen interessieren mich immer«, sagte Owls leichthin. »Lassen sich ziemlich einfach vortäuschen. Die Frau sagt, Sie haben ihn umgebracht.« »Wie kommt sie darauf?« »Sie meint es nicht wörtlich.« »Kein Mensch sonst war hier.« »Sie sagt, sie wussten, wo die Kanone war, wussten, dass er dabei war, sich volllaufen zu lassen, wussten, dass er auch kürzlich schon einen Schuss abgefeuert hatte, als sie mit ihm kämpfen musste, um ihm die Waffe abzunehmen. Sie waren in der Nacht ebenfalls da. Anscheinend sind sie keine sehr große Hilfe, was?« »Ich habe den Schreibtisch heute Nachmittag durchsucht. Keine Waffe. Ich hatte ihr gesagt, wo sie lag, und sie sollte sie verstecken, irgendwo. Jetzt sagt sie, von sowas verspricht sie sich nichts.« »Wobei dieses Jetzt etwa wann wäre?« fragte Owls brummig. »Nachdem sie heimgekommen war und bevor ich das Polizeirevier anrief.« »Sie haben also den Schreibtisch durchsucht. Warum?« Owls hob die Hände und legte sie auf die Knie. Er sah mich ganz indifferent an, als interessiere ihn im Grunde gar nicht, was ich sagte. »Er ließ sich volllaufen. Ich dachte mir, unter den Umständen wäre es nicht schlecht, wenn die Kanone irgendwo anders läge. Aber er hatte in der Nacht neulich gar nicht versucht, sich umzubringen. Das war bloß Theater.« Owls nickte. Er nahm die zerkaute Zigarette aus dem Mund, ließ sie in den Aschenbecher fallen und ersetzte sie durch eine frische. »Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt«, sagte er, »musste zu viel husten davon, aber die verdammten Dinger lassen mich nicht los. Fühle mich kreuzunwohl, wenn ich nicht eine im Maul habe.« »Sollten Sie auf den Burschen aufpassen, wenn er allein war?« »Aber nein, er bat mich, zum Lunch rauszukommen. Wir haben ein bisschen geredet, und er war ziemlich deprimiert, weil es mit seiner Schreiberei nicht so recht ging. Deswegen kam er auf die Idee, sich einen anzusaufen. Meinen Sie, ich hätte ihn daran hindern sollen?« »Ich meine noch überhaupt nichts. Ich versuche, mir nur ein Bild zu machen. Wie viel haben Sie denn selber gepichelt?«
»Bloß Bier.«
»Ihr Pech, dass Sie hier waren, Marlow. Wofür war denn der Scheck, den er erst ausgefüllt und unterschrieben und dann zerrissen hat?« »Sie wollten alle, ich sollte hier wohnen und ihn bei der Stange halten. Alle heißt in diesem Fall er selbst, seine Frau und sein Verleger, ein Mann namens Howard Spencer. Er sitzt in New York, nehme ich an. Sie können das bei ihm nachprüfen. Ich hatte erst abgelehnt. Danach kam sie zu mir und sagte, ihr Mann ist auf Tour und sie macht sich Sorgen und ob ich ihn nicht suchen könnte und nach Hause bringen. Das habe ich gemacht. Und das nächste Mal fand ich ihn dann im Vorgarten auf dem Rasen, schleppte ihn rein und brachte ihn ins Bett. Weder das eine noch das andere habe ich gewollt, Bernie. Ich bin einfach reingeschlittert in die Geschichte.« »Mit dem Fall Lennox hat das nichts zu tun, oder?« »Ach du grüne Neune, nee, es gibt doch gar keinen Fall Lennox.« wie war«, sagte Owls trocken. Er drückte an seinen Kniescheiben herum. Ein Mann kam zur Haustür herein und sprach mit dem anderen Beamten, dann kam er zu Owls herüber. »Da ist ein Dr. Loring draußen, Leutnant, sagt, er ist gerufen worden, er ist der Arzt von der Dame. Lassen Sie ihn rein.« Der Beamte ging und Dr. Loring trat herein, mit seiner schönen schwarzen Tasche. Er wirkte kühl und elegant in seinem Tropenanzug aus Kammgarn. Er ging an mir vorbei, ohne mich eines Blicks zu würdigen. »Oben?« fragte er Olds. »Ja, in Ihrem Zimmer.« Olds stand auf. »Wozu geben Sie ihr denn dieses Demerol, Doktor?« Dr. Loring machte ein ungnädiges Gesicht. »Ich verschreibe meinen Patienten, was ich für angemessen halte,« sagte er kalt. »Ich bin nicht gehalten, meine Gründe dafür zu erklären. Wer sagt überhaupt, ich hätte Mrs. Wade Demerol gegeben?« »Ich.« »Das Fläschchen steht oben und Ihr Name steht drauf.« »Sie hat eine regelrechte Apotheke in Ihrem Badezimmer. Vielleicht wissen Sie das nicht, Doktor, aber wir haben bei uns in der Stadt ein richtiges kleines Pillenmuseum. Mackenkitzler, Blödmacher, Knallfrösche, Klapsmühlenfutter und wie das Zeug so heißt. Demerol ist so ungefähr das Übelste davon. Göring hat das genommen, habe ich mal irgendwo gehört, war auf 18 Stück pro Tag, als sie ihn schnappten. Die Army-Ärzte haben 3 Monate gebraucht, um ihn davon wieder runterzubringen.« »Ich weiß nicht, was diese sonderbaren Worte bedeuten«, sagte Dr. Loring eisig. »Ach nein? Schade. Mackenkitzler sind Natriumamital, Blödmacher sind Sekonal, Knallfrösche sind mit Amphetaminen versetzte Barbiturate, Klapsmühlenfutter sind Nembutal und Valium. Demerol ist ein synthetisches Narkotikum, das stark suchtbildend wirkt. Und das spendieren Sie so einfach aus der freien Hand, was? Leidet die Dame an etwas Ernstem?« »Ein betrunkener Gatte kann bei einer sensiblen Frau sehr ernste Beschwerden hervorrufen«, sagte Dr. Loring. »Mit ihm haben Sie sich aber nicht weiter abgegeben, was? Schade. Mrs. Wade ist oben, Doktor. Besten Dank für Ihre liebenswürdigen Auskünfte.« »Sie sind impertinent, Sir. Ich werde mich über Sie beschweren.« »Ach ja, tun Sie das doch«, sagte Olds. »Aber bevor Sie sich bemühen, tun Sie noch was anderes. Sorgen Sie dafür, dass die Dame einen klaren Kopf behält. Ich habe ihr ein paar Fragen zu stellen.« »Ich werde genau das tun, was ich bei Ihrem Zustand für das Beste halte. Wissen Sie zufällig, wer ich bin? Und nur um die Dinge klarzustellen, Mr. Wade war nicht mein Patient. Ich behandle keine Alkoholiker.« »Bloß Ihre Frauen, was?« fauchte Olds ihn an. »Oh ja, ich weiß, wer Sie sind, Doktor. Ich verblute innerlich vor Angst. Olds ist mein Name. Leutnant Olds.« Dr. Loring ging die Treppe hinauf. Olds setzte sich wieder hin und grinste mich an. »Bei Leuten dieses Schlages muss man diplomatisch sein«, sagte er. Ein Mann kam aus dem Arbeitszimmer und zu Olds herüber. Ein dünner, ernst aussehender Mann mit Brille und intelligenter Stirn. »Leutnant?« »Schießen Sie los.« »Kontaktwunde typisch für Selbstmord, starke Druckdistension. Exophthalmie der Augen aus demselben Grund. Ich glaube nicht, dass auf der Waffe noch irgendwelche Fingerabdrücke zu finden sein werden. Es ist zu viel Blut darüber gelaufen.« »Könnte es Mord sein, wenn der Mann geschlafen hat oder im Suff weggetreten war?« fragte ihn Olds. »Natürlich, aber es gibt keine Anzeichen dafür. Die Tatwaffe ist eine Webley mit verdecktem Schlaghammer. Das Typische dabei ist, dass man einen ziemlich kräftigen Zug braucht, um sie zu spannen, sie aber ganz leicht abdrücken kann. Der Rückstoß erklärt die Lage der Pistole. Ich sehe im Moment eigentlich nichts, was gegen Selbstmord spräche. Die Blutuntersuchung dürfte einen hohen Alkoholspiegel ergeben. Wenn er hoch genug ist,« der Mann hielt inne und zuckte bedeutsam die Achseln, »würde ich eventuell dazu neigen, an einem Selbstmord zu zweifeln.« »Danke. Jemand schon den Coroner benachrichtigt?« Der Mann nickte und ging weg. Olds gähnte und sah auf die Uhr. Dann sah er mich an. »Sie wollen verduften?« »Klar, wenn Sie mich lassen. Ich dachte, ich stünde unter Verdacht.« »Wir werden Sie vielleicht später noch mal beehren. Bleiben Sie im Lande, wo man Sie finden kann, das ist alles. Sie waren ja auch mal bei der Polizei, Sie wissen also, wie das läuft.« »Manchmal muss man wie der Blitz arbeiten, bevor einem das Beweismaterial durch die Lappen geht. Hier sieht's genau umgekehrt aus. Wenn's Mord war, wer wollte dann seinen Tod? Seine Frau? Sie war nicht hier. Oder Sie? Schön, Sie waren ganz allein im Haus und wussten, wo die Kanone lag. Eine perfekte Konstellation. Bloß fehlt leider das Motiv, und dann könnten wir vielleicht auch ein bisschen Ihre Erfahrung berücksichtigen. Ich denke mir, wenn Sie einen umbringen wollten, dann würden Sie es vielleicht doch ein bisschen weniger auffällig anstellen.« »Danke, Bernie. Das kann man wohl sagen. Das Hauspersonal war nicht da, hat Ausgang, also muss es jemand gewesen sein, der ganz zufällig reingeschneit kam. Dieser jemand musste wissen, wo Bates' Kanone lag, musste ihn so betrunken vorfinden, dass er schlief oder jedenfalls weggetreten war und musste genau in dem Moment auf den Abzug drücken, wo das Rennboot genügend Krach machte, dass der Schuss darin unterging. Und schließlich musste er noch das Weite suchen, bevor sie ins Haus zurückkamen. Das fresse ich einfach nicht, was allem, was ich bis jetzt weiß. Der Einzige, der Mittel und Gelegenheit hatte, war der Mann, der nicht Gebrauch davon machen konnte. Aus dem simplen Grund, dass er eben der Einzige war, der sie hatte. Ich stand auf, um zu gehen. »Okay, Bernie, ich bin den ganzen Abend zu Hause.« »Da ist noch eins«, sagte Olds nachdenklich. »Dieser Wade war ein sehr arrivierter Schreiber, massenhaft Geld, massenhaft Ruhm. Ich selber kann mit dem Quatsch nichts anfangen, den er geschrieben hat. In jedem Puff trifft man nettere Leute als die Typen in seinen Büchern. Aber das ist Geschmackssache und nicht mein Bier als Polyp. Bei all dem Geld hatte er noch ein wunderschönes Haus in einer der besten Gegenden, in denen man hierzulande wohnen kann. Er hatte eine schöne Frau, eine Menge Freunde und überhaupt keine Sorgen. Tja, da möchte ich doch aber wissen, was das alles so unerträglich für ihn gemacht hat, dass er auf den Abzug drücken musste. Irgendwas muss es da geben, das ist todsicher. Wenn Sie's wissen, dann bereiten Sie sich nur immer schon seelisch darauf vor, es auszupacken. Bis später.« Ich ging zur Tür. Der Mann an der Tür warf einen Blick zu Olds zurück, bekam das Zeichen und ließ mich durch. Es war 9 Uhr, als Bernie Olds anrief und sagte, ich sollte mal ganz schnell angefahren kommen und unterwegs nicht etwa aussteigen, um Blümchen zu pflücken. Sie hatten Candy auf einem harten Stuhl im Vorzimmer des Sheriffs an der Wand sitzen. Er hasste mich mit den Augen, als ich an ihm vorbeiging, hinein in den großen quadratischen Raum, wo Sheriff Peterson inmitten einer Sammlung von Dankesbezeigungen der Öffentlichkeit für seine schon 20 Jahre währenden treuen Dienste Hof hielt. Die Wände waren mit Pferdefotos überladen und auf jedem Foto trat Sheriff Peterson persönlich in Erscheinung. Die Ecken seines geschnitzten Schreibtisches waren Pferdeköpfe, sein Tintenfass war ein präparierter, polierter Pferdehuf und seine Federhalter steckten in einem Gegenstück dazu, das mit weißem Sand gefüllt war. Auf beiden befand sich je ein goldenes Schildchen, das irgendein Datum mitteilte. In der Mitte der fleckenlosen Schreibtischunterlage ruhte ein Beutel Bull Durham sowie eine Packung braunes Zigarettenpapier. Peterson drehte selbst. Er konnte sie sogar zu Pferde drehen und mit einer Hand, und das tat er auch oft, besonders wenn er eine Parade anführte, hoch auf weißem Ross mit einem mexikanischen Sattel, der mit schöner mexikanischer Silberarbeit überladen war. Zu Pferde trug er einen mexikanischen Sombrero mit flacher Krempe. Er ritt wundervoll, und sein Pferd wusste immer ganz genau, wann es lammfromm zu sein hatte und wann es ein wenig bocken musste, damit der Sheriff es dann mit einer Hand und seinem gelassenen, unerforschlichen Lächeln wieder unter Kontrolle bringen konnte. Der Sheriff machte eine gute Figur. Er hatte ein hübsches Falkenprofil, das nur jetzt langsam durch eine kleine Unterkehle beeinträchtigt wurde, aber er wusste, wie er den Kopf halten musste, damit es nicht zu sehr auffiel. Er scheute keine Mühe, um sich fotografieren zu lassen. Er war Mitte 50 und sein Vater, ein Däne, hatte ihm eine Menge Geld hinterlassen. Der Sheriff sah selber nicht wie ein Däne aus, denn sein Haar war dunkel und seine Haut braun und er hatte die stoische Ruhe eines Zigarrenladen-Indianers und ungefähr den gleichen Grips. Aber niemand hatte ihn je einen Gauner genannt. Es hatte verschiedentlich Gauner gegeben bei seiner Behörde und sie hatten ihn ebenso zum Narren gehalten wie die Öffentlichkeit, aber keiner dieser Vorfälle färbte auf Sheriff Peterson ab. Er wurde immer wieder gewählt, ohne dass er sich auch nur darum bemühte, weil er immer wieder auf weißem Ross an der Spitze von Paraden ritt und immer wieder Verdächtige vor den Kameras befragte. So stand es jedenfalls in den Bildunterschriften. In Wirklichkeit verhörte er niemals jemanden. Er hätte gar nicht gewusst, wie man das machte. Er saß einfach nur bedeutend an seinem Schreibtisch, blickte streng auf den Verdächtigen und zeigte der Kamera sein Falkenprofil. Dann gingen die Blitzlichter los, die Fotografen bedankten sich hochachtungsvoll beim Sheriff, der so viel Verständnis für sie hatte. Der Verdächtige wurde wieder abgeführt, ohne auch nur den Mund aufgemacht zu haben, und der Sheriff begab sich heim auf seine Ranch im San Fernando Valley. Dort war er immer zu erreichen. Wenn man ihn nicht persönlich erreichte, konnte man dafür mit einem von seinen Pferden sprechen. Gelegentlich, wenn wieder mal Wahljahr war, kam irgendein irregeleiteter Politiker auf die Idee, sich Sheriff Petersons Job anzueignen und war dann imstande, ihn mit allen möglichen unschönen Bezeichnungen zu belegen, wie zum Beispiel der Mann mit dem Patentprofil oder der alte Knaster, der sich selber raucht. Aber weit kam er damit nicht. Sheriff Peterson wurde immer wieder gewählt, ein lebender Beweis für die Tatsache, dass man in unserem Land ein wichtiges öffentliches Amt durchaus auf Lebenslänge pachten kann, ohne dafür andere Qualifikationen mitzubringen, als eine Nase, die nicht in anderer Leute Angelegenheiten gesteckt wird, ein fotogenes Gesicht und einen sich selber haltenden Mund. Wenn man obendrein auch noch hoch zu Ross reiten kann, ist man unschlagbar. Als Olds und ich eintraten, stand Sheriff Peterson hinter seinem Schreibtisch und die Jungs mit den Kameras verdrückten sich gerade durch eine andere Tür. Der Sheriff hatte seinen weißen Stetson auf, er drehte sich eben eine Zigarette, er war auf dem Sprung nach Hause zu fahren. Er sah mich mit strenger Miene an. »Wer ist das denn?« fragte er mit gewölbtem Bariton. »Name ist Philip Marlowe, Chef«, sagte Olds. »Der Einzige, der im Haus war, als Wade sich erschoss. Wollen Sie ein Foto?« Der Sheriff studierte mich. »Ich glaube nicht«, sagte er, und wandte sich zu einem großen Mann mit müdem Gesicht und eisengrauem Haar. »Wenn Sie mich brauchen, ich bin auf der Ranch, Captain Hernandez.« »Jawohl, Sir.« Peterson zündete sich seine Zigarette mit einem Küchenstreichholz an. Als Reißfläche diente ihm sein Daumennagel. Sheriff Peterson gab man kein Feuer. Er war autark. Er drehte selbst und nahm sich selbst. Und alles mit einer Hand. Er sagte Gut Nacht und ging hinaus. Ein Schafsgesicht mit harten, schwarzen Augen folgte ihm, sein persönlicher Leibwächter. Die Tür fiel ins Schloss. Als er gegangen war, begab sich Captain Hernandez hinter den Schreibtisch und nahm im gewaltigen Sessel des Sheriffs Platz, und ein Stenograph in der Ecke rückte sein Tischchen von der Wand, um etwas Ellbogenfreiheit zu bekommen. Olds setzte sich ans Ende des Schreibtisches und machte ein amüsiertes Gesicht. »Na schön, Marlowe«, sagte Hernandez munter, »dann wollen wir das mal hinter uns bringen.« »Wieso werde ich dir nicht fotografiert?« »Sie haben gehört, was der Sheriff gesagt hat.« »Ja, aber wieso denn?« quengelte ich. Olds lachte. »Sie wissen verdammt gut, warum. Sie meinen, weil ich groß, dunkel und hübsch bin und jemand mich angucken könnte auf dem Bild?« »Schluss damit«, sagte Hernandez kalt. »Fangen wir mit Ihrer Aussage an. Erzählen Sie mal alles der Reihe nach.« Ich erzählte Ihnen alles der Reihe nach, die Unterredung mit Howard Spencer, die Begegnung mit Eileen Wade, Ihre Bitte, Roger zu suchen, wie ich ihn dann fand, wie sie mich bat, zu Ihnen herauszukommen, was Wade von mir wollte, wie ich ihn sternhagelvoll draußen bei den Hibiskusbüschen fand und so weiter und so weiter. Der Stenograph nahm alles auf. Niemand unterbrach mich. Alles war die reine Wahrheit. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Nur, dass es nicht die ganze Wahrheit war. Was ich ausließ, war meine Sache. »Sehr schön«, sagte Hernandez, als ich fertig war, »aber nicht ganz vollständig.« Das war ein kühler, fähiger, gefährlicher Bursche, dieser Hernandez. Irgendwer im Sheriffsamt musste das ja auch sein. In der Nacht, wo Wade in seinem Schlafzimmer die Kanone abfeuerte, sind Sie in Mrs. Wades Zimmer gegangen und dort eine ganze Weile bei geschlossener Tür geblieben. Was haben Sie da drin gemacht?« »Sie rief mich herein und fragte mich, wie es ihm ginge. Warum wurde die Tür geschlossen?« Wade lag im Halbschlaf und ich wollte jedes Geräusch vermeiden. Auch der Hausdiener trieb sich mit gespitztem Ohr da herum. Außerdem bat sie mich, die Tür zuzumachen. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass das mal wichtig sein würde. »Wie lange waren Sie drin?« »Ich weiß nicht, so 3 Minuten vielleicht.« »Ich würde eher sagen, Sie waren ein paar Stunden drinnen«, sagte Hernandez kalt. »Drücke ich mich klar genug aus?« Ich sah zu Olds hinüber. Olds sah ins Leere. Er kaute wie gewöhnlich auf einer unangezündeten Zigarette. »Da sind Sie falsch unterrichtet, Captain.« »Werden wir noch sehen. Nachdem Sie das Zimmer verlassen hatten, gingen Sie nach unten ins Arbeitszimmer und verbrachten die Nacht dort auf der Couch. Vielleicht sollte ich lieber sagen, den Rest der Nacht.« Es war 10 Minuten vor 11, als er mich zu Hause anrief. Es war lange nach 2 Uhr, als ich zum letzten Mal in dieser Nacht ins Arbeitszimmer ging. Nennen Sie den Rest der Nacht meinethalben den Rest der Nacht, wenn Sie wollen. Holt mir den Hausjungen rein, sagte Hernandez. Olds ging hinaus und kam mit Candy wieder. Sie setzten Candy auf einen Stuhl. Hernandez stellte ihm ein paar Fragen, um zu Protokoll zu nehmen, wer er war und so weiter. Dann sagte er, »Na schön, Candy, wir wollen Sie bequemlichkeitshalber mal so nennen. Nachdem Sie Marlow geholfen haben, Roger Wade zu Bett zu bringen, was ist da passiert?« Ich wusste mehr oder weniger, was jetzt kam. Candy erzählte seine Geschichte mit ruhiger, ingrimmiger Stimme und fast ohne Akzent. Es schien, als könnte er den nach Belieben an- und abstellen. Er war noch unten geblieben für den Fall, dass er noch wieder gebraucht wurde, und zwar teils in der Küche, wo er sich etwas zu essen machte, und teils im Wohnzimmer. Während er im Wohnzimmer saß, auf einem Stuhl neben der Haustür, hat er dann Eileen Wade gesehen, wie sie in der Tür ihres Zimmers stand und ihre Kleidung ablegte. Sie hatte einen Morgenrock angezogen, ohne was drunter, und dann war ich in ihr Schlafzimmer gegangen und hatte die Tür zugemacht und war lange drin geblieben, ein paar Stunden lang, glaubte er. Er war dann nach oben gegangen und hatte gelauscht. Er hatte die Bettfedern knarren hören, er hatte Flüstern gehört, er ließ nicht viel Zweifel an dem, was er meinte. Als er fertig war, bekam ich noch einen ätzenden Blick und sein Mund war verzerrt vor Hass. »Bringen Sie ihn raus«, sagte Hernandez. »Augenblick noch«, sagte ich. »Ich möchte ihn was fragen.« »Die Fragen stelle ihr ich«, sagte Hernandez scharf. »Sie wissen aber nicht, was für Fragen, Captain. Sie sind noch nicht dort gewesen. Er lügt, und er weiß das genauso, wie ich es weiß.« Hernandez lehnte sich zurück und griff nach einem der Federhalter des Sheriffs. Er bog ihn krumm. Der Federhalter war lang und spitz und aus gesteiftem Pferdehaar gemacht. Als er das Ende losließ, schnellte es zurück. »Schießen Sie los«, sagte er endlich. Ich sah Candy ins Gesicht. »Wo waren Sie, als Sie Mrs. Wade sich ausziehen sahen?« »Ich saß unten auf einem Stuhl neben der Haustür«, sagte er in mürrischem Ton. »Zwischen der Haustür und den beiden sich gegenüberstehenden Chaiselongen? Wie ich gesagt habe. Wo war Mrs. Wade da?« »Gleich hinter der Tür in ihrem Zimmer. Die Tür stand offen.« »Was für Licht war im Wohnzimmer?« »Eine Lampe nur. Die Stehlampe, die Sie die Bridge-Lampe nennen.« »Was für Licht auf der Galerie?« »Gar kein Licht, nur in Ihrem Schlafzimmer.« »Was für Licht in Ihrem Schlafzimmer?« »Nicht viel. Nachttischlampe vielleicht.« »Kein Deckenlicht?« »Nein.« »Nachdem sie sich ausgezogen hatte, gleich hinter der Tür in ihrem Zimmer, hatten sie gesagt, legte sie einen Morgenrock an. Was für einen Morgenrock?« »Einen blauen, langes Ding wie ein Hausmantel, zugebunden mit einer Kordel.« »Wenn Sie also nicht ausdrücklich gesehen hätten, dass sie sich auszog, könnten Sie gar nicht wissen, was sie unter dem Morgenmantel anhatte.« Er zuckte die Achseln. Er sah leicht verunsichert aus. »Sie, das stimmt. Aber ich habe gesehen, wie sie sich auszog.« »Sie sind ein Lügner. Es gibt im ganzen Wohnzimmer keine einzige Stelle, von der aus Sie sehen konnten, wie sie sich auszog, selbst wenn sie direkt in der Tür gestanden hätte, viel weniger aber noch, wenn sie weiter im Zimmer stand. Sie hätte bis ans Geländer der Galerie vorkommen müssen. Hätte sie das aber getan, hätte sie sie gesehen.« Er funkelte mich an. Ich wandte mich zu Olds. »Sie kennen das Haus. Captain Hernandez aber nicht, oder?« Olds schüttelte leicht den Kopf. Hernandez runzelte die Stirn und sagte nichts. »Es gibt da im Wohnzimmer keine Stelle, Captain Hernandez, von der aus man auch nur Mrs. Wades Scheitel sehen könnte. Selbst wenn man sich auf die Zehenspitzen stellte. Und er sagt sogar, er hat gesessen. Vorausgesetzt, sie stand in oder hinter ihrer Tür. Ich bin fast einen Kopf größer als er und habe selber nur die Oberschwelle einer offenen Tür sehen können, als ich einmal von der Haustür aus hochblickte. Sie hätte bis zum Rand der Galerie vorkommen müssen, wenn er das hätte sehen können, was er behauptet. Warum aber hätte sie das tun sollen? Warum hätte sie sich auch nur unter ihrer Tür ausziehen sollen? Das gibt doch gar keinen Sinn.« Hernandez sah mich einfach nur an. Dann betrachtete er Candy. »Wie steht's mit dem Zeitfaktor?«, fragte er sanft, zu mir gewandt. »Da steht sein Wort gegen meins. Ich rede von dem, was sich nachweisen lässt.« Hernandez spuckte Candy auf Spanisch an, aber so schnell, dass ich nicht mitkam. Candy glotzte nur mürrisch zurück. »Raus mit ihm«, sagte Hernandez. Olds winkte mit dem Daumen und machte die Tür auf. Candy ging hinaus. Hernandez holte eine Schachtel Zigaretten hervor, klebte sich eine auf die Lippe und zündete sie mit einem goldenen Feuerzeug an. Olds kam ins Zimmer zurück. Hernandez sagte ruhig, »Ich habe dem Burschen klargemacht, wenn es zu einer Untersuchungsverhandlung käme und er die Geschichte im Zeugenstand erzählte, könnte er im Handumdrehen 1 bis 3 Jahre wegen Meineids auf dem Buckel haben. Schien ihn allerdings nicht sehr zu beeindrucken. Klarer Fall, was ihn juckt. Die alte Sache mit den heißen Höschen. Wenn er in der Nähe gewesen wäre und wir überhaupt Grund zum Mordverdacht hätten, gäbe er vielleicht ein ganz gutes Karnickel ab, bloß dass er wohl ein Messer benutzt hätte. Ich hatte vorhin den Eindruck, dass ihm Wades Tod ziemlich an die Nieren gegangen ist. Haben Sie noch irgendwelche Fragen zu stellen, Olds?« Olds schüttelte den Kopf. Hernandez sah mich an und sagte, »Kommen Sie morgen früh wieder und unterschreiben Sie Ihre Aussage. Wir haben dann die Reinschrift vorliegen. So um 10 herum müssten wir eigentlich auch den Bericht über die Todesursache haben, einen vorläufigen wenigstens. Gefällt Ihnen was nicht an der Sache, Marlowe?« »Hätten Sie was dagegen, die Frage noch einmal anders zu formulieren? So, wie Sie es eben ausdrückten, könnte man den Eindruck haben, es gäbe was dabei, was mir gefiele.« »Okay«, sagte er müde, »verschwinden Sie. Ich gehe nach Hause.« Ich stand auf. »Natürlich habe ich keinen Augenblick geglaubt, was dieser Candy uns da unterjubeln wollte«, sagte er. »Hab's bloß als Korkenzieher benutzt. Keine bösen Gefühle deswegen, hoffe ich.« »Überhaupt keine Gefühle, Captain. Überhaupt keine.« Sie sahen mir nach, bis ich aus der Tür war, und sagten nicht gute Nacht. Ich ging den langen Korridor zum Ausgang Hill Street hinunter, stieg in meinen Wagen und fuhr heim. Keine Gefühle war genau richtig. Ich war so hohl und leer wie die Räume zwischen den Sternen. Als ich heimkam, mixte ich mir einen Steifen. Ich trank und ging zu Bett.